Die Atlas-Initiative präsentiert das Fest der Freiheit 2025 in Fulda.
Vielen Dank der Atlas-Initiative für die Einladung. Vielen Dank insbesondere Dr. Markus Krall und Benjamin Mutlak. Euer Einsatz im Kampf für die Freiheit ist großartig, ist unverzichtbar. Und Ihnen allen im Saal rufe ich zu, unser gemeinsamer Kampf für Freiheit, für Frieden und Wohlstand, er kann und muss und wird auch von uns gewonnen werden. Stellt man die Frage, würdest du lieber in Freiheit oder Unfreiheit leben, würden die meisten Befragten, so vermute ich, in Freiheit antworten. Freiheit gehört zum Menschsein. Doch Freiheit ist kein Selbstläufer. Der Kampf für die Freiheit ist vielmehr eine Konstante in der Menschheitsgeschichte. Und der Ökonom Ludwig von Mises schrieb dazu treffend, ich zitiere, die Geschichte des Westens vom Zeitalter der griechischen Polis bis zum heutigen Widerstand gegen den Sozialismus ist im Wesentlichen die Geschichte des Kampfes um Freiheit gegen die Übergriffe der Amtsinhaber. Zitat Ende. Und so gesehen ist das, was wir heute erleben, nichts Neues unter der Sonne. Der Staat wird immer größer und mächtiger, die Amtsträger immer übergriffiger auf Kosten deiner und meiner Freiheit. Und Sie alle kennen die Begriffe Great Reset, neue Weltordnung, grüne Politik, Deindustrialisierung, Degrowth, Politik der offenen Grenzen, Private-Public Partnership, digitale ID oder digitales Zentralbankgeld. Und dahinter verbirgt sich eine neosozialistische Ideologie, eine Umgestaltung, ein Umsturz, der angestrebt wird. Die Menschen sollen ihre Geschicke nicht mehr in einem System der freien Märkte frei gestalten. Sie sollen vielmehr von oben gelenkt werden, von supranationalen Instanzen, einem Weltrat der Regierenden, von den Erlesenen aus dem World Economic Forum in Davos. Anders gesagt, unsere Deine und meine Freiheit wird gezielt bekämpft. Und das nicht erst seit gestern. So gesehen ist es überaus wichtig, sich Klarheit zu verschaffen, was Freiheit ausmacht und wie sie sich begründen lässt und damit auch verteidigen lässt. Die Frage, was ist Freiheit, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und das wusste wohl schon Johann Wolfgang von Goethe, als er schrieb, niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein. Wohl wahr. Denn wer Freiheit nicht ausbuchstabieren kann, der kann auch gar nicht sagen, ob er frei oder unfrei ist. Sie wissen ja, der Sklave, der sich nicht bewegt, der spürt seine Ketten vielleicht gar nicht. Und die Frage, was ist Freiheit, ist im Laufe der Zeit schon vielfach behandelt worden. Darüber ist schon viel Tinte vergossen worden. Und wenn Sie in die Literatur blicken, dann findet man da insbesondere drei Konzepte der Freiheit. Da ist erstens mit Isaiah Berlin die negative Freiheit. Gemeint ist damit die Abwesenheit von ungebetenem Zwang und ungebetener Einschränkung des eigenen Handelns durch andere. Und da ist zweitens die positive Freiheit. Das ist die Möglichkeit, selbstbestimmt zu handeln, sich selbst zu verwirklichen. Und da ist drittens die Willensfreiheit. Sie bedeutet, Entscheidungen unabhängig von deterministischen, also externen Zwängen treffen zu können. Ist dein Wille frei, dann kannst du frei handeln. Und mit diesen Freiheitskonzepten haben wir nun schon mal eine gewisse Ahnung, was Freiheit bedeutet. Doch bevor wir fragen, was denn nun eine wirklich überzeugende Definition deiner und meiner Freiheit sein kann, müssen wir noch eine andere Frage angehen. Sie lautet, wie kann und soll ich Freiheit begründen? Eine Antwort auf diese Frage zu finden, ist sehr wichtig. Schließlich gibt es ja viele Menschen, die meinen, die Freiheit von dir und mir müsse hier und da zeit- oder fallweise eingeschränkt werden. Denken Sie nur mal an den Maskenzwang oder an den Militärzwang. Oder unsere Freiheit müsste auch permanent eingeschränkt werden. Dass Sie beispielsweise nicht die Freiheit haben, über ihr Einkommen in voller Höhe zu verfügen, denn es sei rechtens, dass der Staat ihnen einen Großteil davon wegnimmt. oder dass sie auch keine Freiheit haben, das Geld zu verwenden, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Und dass sie nicht straffrei sind, zu reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Wie also könnte die Begründung für deine und meine Freiheit lauten, beziehungsweise für eine Einschränkung der Freiheit?
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Hier sind 5 Erklärungsversuche. Der erste Versuch. Man kann auf die Idee kommen, die Freiheit des Menschen als einen Wert an sich anzusehen. Doch mit einer solchen Begründung wird man wohl scheitern. Denn Werte sind bekanntlich subjektiv. Was ich wertvoll finde, findest du vielleicht nicht wertvoll. Der eine findet Freiheit wichtig, der andere nicht. Man kommt mit dem Verweis auf Werte nicht zu einer allseits überzeugenden Begründung der Freiheit. Zweiter Versuch. Wir begründen die Freiheit durch Bezug auf die Heilige Schrift. So lesen wir im Johannesevangelium in Kapitel 8, Vers 31 bis 32, wo Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer die Fähigkeit und Bereitschaft hat zu glauben, für den ist unsere Freiheit von Gott gegeben. Sie bedarf keiner menschengemachten Begründung. Doch heutzutage haben nicht alle Menschen die Fähigkeit und Bereitschaft, an Gottes Wort zu glauben, die Botschaft zu empfangen, die Freiheit von dir und mir als Gottes Geschenk anzunehmen. Der dritte Versuch. Für Thomas von Aquin sind Glaube und Vernunft nicht Widerspruch, sondern ergänzen sich gegenseitig. Wir können also unsere geistigen Kräfte bemühen und versuchen zu erkunden, ob und wenn ja, wir die Freiheit verstandesmäßig begründen können. Diesen Weg hat der Königsberger Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant beschritten. Für den Mensch, so Kant, wäre Freiheit gegeben, wenn er einen Zustand selbst verursacht, ihn selbst herbeiführt. Und Kant drückt das so aus. Dagegen verstehe ich unter Freiheit das Vermögen, einen Zustand von selbst anzufangen, deren Kausalität, also Ursächlichkeit, Wirkungsbeziehung, also nicht nach den Naturgesetzen unter einer anderen Ursache steht. Zitat Ende. Wir wollen an dieser Stelle uns nicht vertiefen in Kants Beweisführung. Nur so viel sei hier gesagt. Für Kant ist die Freiheit des Menschen empirisch nicht beweisbar, ist in der Welt der Erscheinungen nicht aufspürbar. Sie ist kein empirisches Faktum, sondern sie ist vielmehr eine sogenannte transzendentale Idee, also ein Vernunftbegriff, der über alle mögliche Erfahrung hinausreicht. Doch, so Kant, ist die Freiheit des Menschen durchaus möglich, und zwar erklärt sich das durch unsere Vernunft, also das Vermögen, moralisch zu denken und zu handeln. Kant gelangt über seine Beweisführung der Freiheit zum sogenannten Ideal der vernünftigen Autonomie. Wir handeln als Menschen autonom, wenn wir nach selbstgesetzten Regeln und Gesetzen handeln. Und wir handeln dabei vernünftig, wenn wir uns die Regeln und Gesetze, die wir uns selber setzen, nur dann zu eigen machen, wenn wir sie mit guten Gründen vertreten können. Die Möglichkeit der vernünftigen Autonomie ist für Kant eine Kausalität aus Freiheit. Er bejaht, dass wir Freiheit haben, und zwar als vernunftbegabte Wesen jenseits der Ursachen und Wirkungen, wie wir sie in der Natur vorfinden. Den vierten Versuch überspringe ich aufgrund von Zeitgründen und gehe gleich zum entscheidenden, zum fünften Schritt über. Und hier begründen wir die individuelle Freiheit mit der Logik des menschlichen Handelns. Lassen Sie mich hier beginnen, indem ich sage, es gibt Dinge, die sind wahr. Es gibt unbestreitbar wahre Aussagen. Dazu zählt beispielsweise der Satz, der Mensch handelt. Dieser Satz klingt zunächst vermutlich recht trivial für Sie, aber er hat es in sich. Man kann ihn nämlich nicht verneinen, ohne dadurch seine Gültigkeit vorauszusetzen. Wenn du sagst, nein, Herr Polleit, der Mensch handelt nicht, dann handelst du, indem du eine Aussage machst und widersprichst dem Gesagten, machst also eine falsche Aussage. Der Satz, der Mensch handelt, ist ein sogenanntes a priori, und vermutlich würde Immanuel Kant ihn sogar als ein reines a priori klassifizieren. Wir können zudem zweifelsfrei wissen, dass das menschliche Handeln an Körperlichkeit gebunden ist. Wer zum Beispiel spricht, der setzt seine Stimmbänder ein. Wer eine E-Mail verfasst, der drückt seine Finger auf die Tastatur. Anders betrachtet, der Mensch als handelndes Wesen nimmt stets eine konkrete physische Präsenz in Raum und Zeit ein. Und daraus folgt, die individuelle Freiheit impliziert, dass du und ich, dass alle Handelnden Besitz bzw. Eigentum am eigenen Körper haben. Dass das Handeln verbunden ist mit körperlichem Selbsteigentum und nicht nur das. Damit unser Körper erhalten bleibt, müssen wir auch die Möglichkeit besitzen, in den Besitz oder in das Eigentum an externen Mitteln wie Nahrung, Kleidung, Behausung etc. zu gelangen. Und diese Erkenntnis ist nun höchst bedeutsam. Denn wer die Freiheit bestreitet oder gar abschaffen will, auch diese Menschen gibt es, der gerät in ein nicht lösbares Begründungsproblem. Wenn ich sage, es gibt keine Freiheit, dann gerate ich in einen Widerspruch zum Gesagten. Dann sage ich etwas Unlogisches, etwas Falsches. Denn wenn ich sage, es gibt keine Freiheit, dann muss ich ja ganz offensichtlich die Freiheit haben, eine solche Aussage machen zu können. Also frei sein, meinen Körper zum Machen einer solchen Aussage einzusetzen. Selbst wenn ich gezwungen werde, irgendeine Aussage zu machen, dann muss immer noch derjenige, der mich zwingt, die Freiheit haben, mich zu zwingen. Diese handlungslogischen Gedanken bringen uns, denke ich, zum Ziel oder sehr nahe zum Ziel unserer Reise, nämlich die individuelle Freiheit zu begründen, sie auch abzugrenzen. Erstens, jeder im Saal und außerhalb dieses Saales ist Besitzer und Eigentümer seines Körpers, hat Selbsteigentum an sich und auch an den externen Gütern, die er sich auf nicht aggressiven Wege aneignet, also durch Produktion, durch Inbesitznahme bisher nicht beanspruchter Güter oder Geschenke oder Tauschvorgänge. Das folgt unbestreitbar, apodiktisch, aus der Logik des menschlichen Handelns. Zweitens, die individuelle Freiheit wird durch die Einhaltung des Nicht-Aggressionsprinzips demarkiert. Es bedeutet, dass niemand ungebetenen Zwang und ungebetene Gewalt gegen andere, deren Körper oder Eigentum ausübt. Wenn also Menschen, die in einer Gemeinschaft leben, das Nicht-Aggressionsprinzip respektieren, dann ist das Individuum frei. Ungebetener Zwang und ungebetene Gewalt gegen sie sind ausgeschlossen. Und jeder kann tun, was er will, schadet niemandem. Und jetzt, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, könnte es etwas unangenehm werden für den einen oder anderen von Ihnen. Denn wir wollen mutig weiterschreiten, voranschreiten mit logischen Gedanken und den Staat betrachten und dabei überlegen, wie der Staat mit der Freiheit von dir und mir zusammenpasst oder auch nicht. Wenn ich das Wort Staat verwende, dann haben unterschiedliche Personen erfahrungsgemäß unterschiedliche Vorstellungen, was damit gemeint ist. Die einen denken, der Staat, das sind wir alle. Andere denken an einen Schutzpatron, an Vaterstaat. Andere an einen wohlmeinenden Diktator und wieder andere denken an ein notwendiges Übel und einige wohl auch an eine Gaunerbande, wie es wohl auch der heilige Augustinus von Hippe schon im Sinn hatte. Sie wissen, der sagte einmal, nimm das Recht weg, was ist ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Doch machen wir uns frei von emotionaler Aufladung und verwenden eine positive Definition des Staates. Der Staat ist, in den Worten von Murray Rothbard, der territoriale Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte auf seinem Gebiet und er nimmt sich zudem das Recht, Steuern zu erheben. Also der darf was, was Sie alle nicht dürfen, anderen etwas gegen ihren Willen wegnehmen. Wenn Sie mir zustimmen, dass diese positive Definition des Staates treffend ist, dann folgt daraus gleichzeitig, dass solch ein Staat nicht auf friedliche und freundliche Weise in die Welt gekommen sein kann. Es gibt beispielsweise keinen Vertrag zwischen Ihnen und dem Staat, den Sie einmal irgendwann freiwillig unterzeichnet hätten oder Ihre Eltern oder Ihre Großeltern oder Ihre Ahnen. Jetzt mögen Sie einwenden, ja, der Staat, wie wir ihn heute kennen, war ja schon immer da und das zeigt wohl, dass es so etwas wie eine stillschweigende Zustimmung zu ihm gibt, dass der Staat also so etwas wie ein Gewohnheitsrecht beanspruchen kann. Doch kann das überzeugen? Mit dieser Argumentation könnte man ja auch sagen, ja, die Sklaven waren ja immer schon Sklaven. Sie stimmen also stillschweigend ihrem Sklavendasein zu. Daher ist es gut und richtig, dass sie Sklaven bleiben. Kaum jemand würde das wohl für richtig halten. Man mag es vielleicht nicht so gern hören, aber der Staat, wie Rothbard ihn hier definiert, als territorialer Zwangsmonopolist, ist nicht mit der individuellen Freiheit vereinbar. Die Sozialisten und Kommunisten haben das übrigens sehr gut verstanden und auch unmissverständlich mitgeteilt. So schrieb beispielsweise Lenin: Vergesst nicht, dass der Staat auch in der demokratischsten Republik und nicht nur in einer Monarchie nichts anderes ist als eine Maschine zur Unterdrückung einer Klasse durch die andere. Zitat Ende. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, ist in der Tat eine groteske, absurde Sache. Wer würde denn, soweit er bei Sinnen ist, einen Vertrag freiwillig unterschreiben, indem er sich und sein Eigentum auf Gedeih und Verderb einem Zwangsmonopolisten unterwirft? Ich wage zu antworten, niemand. Solch einen Vertrag müsste man auch als sittenwidrig und damit als nichtig ansehen. Der Unterzeichner würde ja sich auf ewig in die Sklaverei begeben. Und es ist auch nicht so, dass erst der Staat da war und so das Eigentum überhaupt erst möglich gemacht wurde. Vielmehr ist es umgekehrt. Erst war das Eigentum da, dann kam der Staat. Denn sonst könnte es ja keine Eigentümer geben, die der Staat dann durch Steuern beispielsweise hätte enteignen können. Nein, der Staat, wie wir ihn heute kennen, wurde nicht durch Freiwilligkeit, sondern durch Zwang und Gewalt errichtet und er wird auch durch Zwang und Gewalt in Gang gehalten. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, so sieht es aus. Nun ist allerdings der Staat, wie wir ihn heute kennen, nicht nur mit der individuellen Freiheit unvereinbar. Der Staat wird auch immer größer und immer mächtiger, sodass selbst aus einem Minimalstaat früher oder später ein Maximalstaat wird, so wie es der Ökonom Hans-Hermann Hoppe ausdrückt. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Als Zwangsmonopolist für Recht und Sicherheit kann der Staat sich alle Ressourcen unter den Nagel reißen. Er kann entgrenzen. Er kommt an Geld, indem er besteuert, sich verschuldet, sich selbst sein Geld druckt. Und weil er auch das Recht zwangsmonopolisiert hat, ist klar, dass der Staat durch das Recht auch nicht aufgehalten werden kann. In für ihn existenziellen Fragen stellt der Staat buchstäblich sicher, dass das Recht auf seiner Seite steht. Auch Verfassungsregeln bändigen ihn nicht. Und das zeigen die Daten unmissverständlich. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, wird immer größer, ist auf Wachstumskurs, wird immer größer und mächtiger. Er dringt in alle Wirtschafts- und Gesellschaftsbereiche ein und vor, ob Bildung, Schule, Universität, Transport, Altersvorsorge, Gesundheit, Ernährung, Recht und Sicherheit, Umwelt, Geld und Kredit. Überall ist der Staat zum machtvollsten Akteur geworden. Man braucht sich also gar nicht zu verwundern. Man braucht nicht verwundert zu sein über den Aufstieg des tiefen Staates, des Deep State. Der Weg in den immer größeren, immer übergriffigeren Staat ist kein Zufall, ist kein Unfall. Er ist vielmehr im Zwangsmonopolstatus des Staates angelegt. Die Tendenz zum allmächtigen Staat wird natürlich dort verstärkt, wo diejenigen, die den Staat und seine Institutionen für ihre Zwecke kapern, auch noch besonders eifrig sozialistischen, kommunistischen Ideen hinterherlaufen wollen, wie es vor allem in Deutschland zu beobachten ist. Der Staat, wie wir ihn heute kennen und wie ihn wohl viele Menschen in seinem Vorhandensein akzeptieren, zerstört nach und nach die individuelle Freiheit. Der Prozess mag sich hinziehen, er mag nicht immer offen zutage treten, doch der Weg, den er anführt, ebnet den Weg in eine Tyrannei. Die Vorstellung, die besseren Politiker würden es schon richten, könnten den Staat auf den richtigen Kurs bringen, führt in die Irre. Der Staat lässt sich nicht einhegen, genauso wenig wie in Goethes Zauberlehrling die Besen dem Schüler des Zaubermeisters gehorchen. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir haben bis hierher gesehen, die Logik der Freiheit läuft letztlich auf ein Plädoyer gegen den Zwangs- und Gewaltstaat hinaus. Wie kann man solch eine Entwicklung abwenden? Nun, die wirksamste Gegenwehr ist die Aufklärung, so wie sie Immanuel Kant im Jahre 1784 formuliert hat. Und er sagte uns damit: Überwinde deine Faulheit, überwinde deine Feigheit und beginne selbst zu denken. Verlasse dich nicht auf Autoritäten, sondern schalte deinen eigenen Geist ein. Kläre nicht nur dich selber auf, sondern auch deine Mitmenschen. Aufklärung ist möglich, wenn es freie Rede gibt. Und weil sie so wirksam ist, versuchen ja auch die Staatsvertreter, sie zu unterdrücken. Wichtig ist, die destruktive Rolle des Staates, wie wir ihn heute kennen, zu verstehen, dass der Staat das Nicht-Aggressionsprinzip verletzt, nicht mit ihm vereinbar ist und dass man die Lehre daraus ziehen und den Staat auf das Stärkste zurückdrängen muss, damit die Freiheit erhalten bleibt. Der größtmögliche Abbau und Rückbau des Staates, die Stärkung der individuellen Selbstbestimmung, der vernünftigen Autonomie, wie Kant es wohl sagen würde, sind das Gebot der Stunde. Und die Zukunft liegt in kleinen, dezentralen politischen Einheiten, nicht in den großen politischen Einheiten. Das heißt beispielsweise, die EU kettensägenartig zurückzustutzen zu einer Freihandelszone, einen verstärkten regionalen Standortwettbewerb zu ermöglichen. Das ist zu verbinden mit einer Umkehrung des derzeitigen Geltungsvorranges von Gesetzen. Heute ist es so, dass Bundesrecht Landesrecht bricht und Landesrecht Stadtrecht bricht. Und künftig muss es heißen, Stadtrecht bricht Landesrecht, Landesrecht bricht Bundesrecht. Und all das lässt sich erreichen, aber es erfordert Einsatz. Der Erfolg fällt nun einmal nicht vom Himmel. Fühlen Sie sich alle in der Pflicht, fühlen Sie sich ermutigt. Lesen Sie die Theoretiker der Freiheit, wie zum Beispiel die Ökonomen Ludwig von Mises, Murray Rothbard, Friedrich August von Hayek und Hans-Hermann Hoppe. Verschenken Sie deren Bücher an Ihre Kinder, Enkelkinder, Patenkinder, an Freunde und Bekannte. Teilen Sie Links von Artikeln und Videos, die die aktuellen Geschehnisse kritisch betrachten und die die Freiheit rationalisieren und verteidigen. Schauen und hören Sie keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Zahlen Sie mit viel Bargeld. Investieren Sie nicht in Staatsanleihen. Halten Sie keine Termin- und Spareinlagen bei Banken. Wählen Sie keinen Politiker, der die Steuern nicht senkt. Wählen Sie keinen Politiker, der den digitalen Euro nicht bis aufs Blut bekämpft und verhindert. Wenn Sie selbst keine Zeit haben, aktiv in den Freiheitskampf einzusteigen, dann treten Sie doch in eine Arbeitsteilung ein. Öffnen Sie Ihr Portemonnaie und unterstützen Sie Initiativen wie die Atlas-Initiative und das Ludwig von Mises-Institut Deutschland. Die machen die Arbeit für Sie. Sie sehen, Sie können sehr viel beitragen, um die Freiheit zurückzuerobern. Ich hoffe, einiges in meinem Vortrag war für Sie anregend und vielleicht auch etwas aufregend. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und rufe Ihnen zu, Viva la Libertad. Es lebe die Freiheit und venceremos, wir werden siegen.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de